Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Cool, dass du jetzt auch zur zweiten Folge hier bist.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder kommen kann.
In der ersten Folge, Ben, haben wir ja über das Thema BPM, Business Process Management, allgemein gesprochen. Da hast du erklärt, was das bedeutet, was da so dahinter steckt, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, also Geschäftsprozess Digitalisierung. Und ansatzweise hast du schon erzählt, wie man vorgeht und dass es eine Modellierungssprache gibt, um mal so einen Geschäftsprozess zu erfassen und darzustellen. Und dann, dass es auch eine Engine gibt, um dann solche Geschäftsprozesse auf Basis des Modells zu digitalisieren. Und heute wollen wir ein bisschen mehr auch in das Praktische einsteigen, also wie das Ganze dann in deiner Praxis aussieht, was du da so treibst, was du für Erfahrungen hast, vielleicht auch, was du für Tipps zu geben hast. Und deswegen erstmal nochmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, cool, ich freue mich. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Echt, macht Spaß.
Cool. Ich meine, logisch, wir sprechen über das Thema BPM, das heißt, du bist ein Experte in dem Bereich. Willst du dich trotzdem, willst dich trotzdem ganz kurz nochmal vorstellen?
Ja, gerne, ich werde es versuchen. Ich bin Ben Firnrohr. Bin hier in der Novatec seit ungefähr 5 Jahren, bin Senior Consultant in der BPM-Gilde. Naja, und ich mache seit ungefähr 7, 8 Jahren jetzt BPM, habe verschiedene Berührungspunkte gehabt mit den verschiedenen Technologien, die so mit drin sind. Ich bin auch People Lead hier in der Novatec, habe 8 Leute in meinem Team. Naja, und ich versuche so gut wie möglich unsere Kunden dabei zu unterstützen, vor allem bei der Digitalisierung von ihren Geschäftsprozessen. Wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, dass wir uns ganz allgemein mit ihrem Management auseinandersetzen und sie helfen, ihre Prozesse gut managen zu können. Deswegen sind wir die BPM-Gilde und nicht nur die BP-Digi-Gilde und so. Aber ja, das ist so meine Arbeit im Moment bei einer großen Bank im Südwesten Deutschlands. Genau.
Super, danke dir. Ja, Ben, deswegen hast du ja auch gesagt, nicht die BP-Digi-Gilde M sozusagen, weil wir ja über das Thema Digitalisierung im Rahmen von BPM sprechen. Warum sind denn Unternehmen jetzt überhaupt daran interessiert und motiviert, ihre Prozesse zu digitalisieren? Also warum kommst du oder wirst du eingeladen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Prozesse zu digitalisieren? Was ist deren Motivation dahinter?
Naja gut, wenn ich einen Prozess, bevor ich einen Prozess digitalisieren muss, darüber haben wir beim letzten Mal schon mal gesprochen, muss ich einen Prozess erstmal in irgendeiner Form managen. Das heißt, es gibt schon auch Kunden, die sind an einem Punkt, die haben noch gar kein Geschäftsprozessmanagement und die merken, da ist einfach ein bisschen Chaos und die wollen mehr Ordnung da reinbringen. Die wollen mehr Bewusstsein schaffen für ihre Prozesse. Die wollen die genauer erfassen und dokumentieren mit dem Ziel, sie dann am Ende zu digitalisieren. Das heißt, die bringen im ersten Schritt erstmal ein bisschen Ordnung in das Chaos. Die räumen erstmal alles mal ein bisschen auf. Die Digitalisierung ist dann wie bei den meisten Unternehmen motiviert durch letzten Endes Effizienzsteigerung oder Compliance-Gefügsamkeit. Die sind motiviert, die Geschäftsprozesse zu digitalisieren, zum einen um Umsätze und Effizienz zu steigern, aber zum anderen auch um Compliance-Anforderungen gerecht zu werden. Das hatten wir bei der letzten Folge schon mal ganz grob. Wenn ein Prozess digitalisiert ist, dann kann ich ihn nachvollziehen, dann kann ich sagen, wenn jemand kommt von der Prüfung, sei es eine Finanzprüfung oder wer auch immer, oder wenn es zum Prozess kommt, ich kann genau sagen, was ich gemacht habe. Das ist alles nachvollziehbar. Und das hat einen Stellenwert, den Unternehmen in der Regel bezahlen müssen, sage ich mal auf gut Deutsch, um ihr Geschäft überhaupt machen zu können. Wenn sie es nicht machen können, gehen sie ein gewisses Risiko ein und der deshalb mitkommt im 21. Jahrhundert mit analogen Prozessen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Naja, und dann hat man erstmal die Effizienzsteigerung, die mit der Digitalisierung mit sich kommt. Ich habe auf einmal ein modernes Werkzeug, um die Prozesse abwickeln zu können. Ich muss nicht mehr wie vorher per Mail irgendwelche Excel-Tabellen vielleicht hinschicken an die Person, die gerade im Urlaub ist. Und dann warte ich 3 Wochen, dann passiert gar nichts und dann frage ich mal nach und dann und so weiter. Das ist ja horrend ineffizient und auch frustrierend, sondern ich habe diesen Prozess abgebildet auf eine Art und Weise, dass ich auch dafür sorgen kann, dass der flüssig abläuft und nicht an so an einzelnen Stellen hängen bleibt. Und nicht zuletzt, und das ist dann sozusagen das Fernziel für viele, das aber dann auch funktioniert, sobald ich mal digitalisiert bin, sobald der Prozess digitalisiert ist, hat man Daten darüber, wie der Prozess denn abläuft. Man hat historische Daten, die sind belastbar und man kann in die Analyse gehen. Das ist fast unmöglich bei einem Prozess, der analog abläuft. Man hat ja keine verlässlichen Daten darüber, dass Schritt A irgendwie immer wahnsinnig lang dauert. Die Benutzer meckern vielleicht, dass das immer so ein bisschen kompliziert ist mit der Eingabe und so weiter, aber die meckern ja immer und so weiter. Also man hat einfach keine verlässlichen Daten. Aber nach der Digitalisierung sind Daten immer so aufbereitet, dass ich sie analysieren kann. Und wenn ich dann ehrgeizig bin, kann ich meinen Prozess dann auch optimieren. Ich kann fragen, wo würde es sich denn vielleicht lohnen, im nächsten Schritt noch ein bisschen zu investieren, damit wir schneller, effizienter und kostengünstiger werden.
Okay, also eine Reihe an Motivationen, sage ich mal. Viel mit Effizienz zu tun, logischerweise, aber auch Nachverfolgbarkeit und auch Optimierung, ne? Also Nachverfolgbarkeit, gerade jetzt die Compliance-Anforderungen und Optimierung, damit meine ich zum Beispiel jetzt gerade Datenanalyse, schauen, wo hängt es in meinem Prozess, wie gut funktioniert der, kann ich was optimieren, kann ich was daraus lernen, vielleicht sogar für andere Themen, muss ja nicht direkt für den Prozess sein. Ne? Ich kann ja Daten auch anderweitig interpretieren und analysieren. Also eine Reihe an Motivationen dahinter.
Mhm.
Und dann kommst du da eben hin und auf Basis von einer genannten Motivation wirst du dann einberufen. Das hört sich fast schon an wie beim... Du bist kein Soldat, ja. Aber du kommst dann dahin und hilfst bei der Digitalisierung eines Prozesses.
Ganz genau, ja.
Und wie gehst du denn jetzt davor?
Ja, das hängt immer sehr stark davon ab, wo der Kunde da am Ende steht in seiner Geschäftsprozess, in seinem Geschäftsprozessmanagement.
Ist so ein bisschen die typische, also kommt darauf an, ist so ein bisschen die typische Antwort, gell?
Ganz genau so ist es, ja. Je nachdem, wie die Phase des Projekts ist sozusagen. Also wenn da noch gar nichts ist, wenn der Kunde noch gar nicht angefangen hat mit seinem Geschäftsprozessmanagement, dann unterstütze ich ihn dabei, überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sind denn Geschäftsprozesse, wie laufen die ab? Und dann aber auch wirklich mal ins konkrete Doing zu gehen, die auch mal zu erfassen, einfach mal anzufangen. Der weiß vielleicht schon, ja, es gibt diesen Onboarding-Prozess, aber hat ihn vielleicht noch nicht angefangen, den mal zu modellieren und zu dokumentieren. Ja gut, dann kann ich ihm dabei helfen, vielleicht kann ich ihn sogar ein bisschen enablen, das dann in die Breite zu bringen und dann in Zukunft sein Geschäftsprozessmanagement selber zu machen, dass in Zukunft solche Prozesse wirklich erfasst sind, dass es Verantwortlichkeiten auch gibt für diese entsprechenden Prozesse, dass es vielleicht eine zentrale Stelle gibt und so weiter. Also wir helfen schon auch dabei, ein Unternehmen da ein bisschen mit zu strukturieren, dass sie sich was aufbauen können. Das hängt natürlich auch immer von der Größe ab. Ja, also so eine eigene Abteilung bringt eher was schon, wenn wir dann ab vierstelligen Mitarbeiterbereich sind. Aber das ist durchaus, was wir auch machen.
Also auch das Enablement, das Training dann, könnte einer deiner Vorgehen sein, wenn du jetzt so einen Prozess digitalisieren sollst quasi. Ne?
Richtig, so ein bisschen da ist die Idee, wenn ich mit Kunden zusammenarbeiten, dann bleibt da auch was hängen und die können dann zumindest schon mal anfangen, auch ihre eigenen Initiativen zu ergreifen und sind dann auch nicht auf alle Ewigkeit abhängig davon, dass immer ich damit da bin oder einer von uns und das für sie macht, idealerweise. Naja, und wenn es aber schon da ist, wenn Geschäftsprozessmanagement schon in irgendeiner Form etabliert ist und es tatsächlich dann um ein Digitalisierungsprojekt gehen soll, was dann für uns als Novatec in der Regel noch ein klein bisschen spannender ist, dann gibt es verschiedene Aspekte und ein Aspekt ist in der Regel erstmal eine Technologieauswahl, so wie das oft ist bei Softwareprojekten aller Art. Man muss sich ein bisschen überlegen, okay, welche Größenordnung hat denn das Projekt? Da fangen dann typische Fragen an, die bei einem Softwareprojekt da sind. Was sind denn Architekturfragen? was sind Technologien, insbesondere bei BPM, dann die Engine, die ich einsetzen möchte. Da gibt es zwar die eine oder andere, die wir besonders cool finden, aber das muss man natürlich auch erklären können, warum wir die cool finden. Und es gibt aber auch Ansätze, die sehr unterschiedlich sind und Technologien, die tatsächlich sich deutlich unterscheiden voneinander. Und da ist zum einen natürlich unser Anspruch, dass wir das erklären können, warum wir jetzt sagen, hey, nehmt doch Technologie A und nicht Technologie C. Und auf der anderen Seite möchten wir dann aber auch in der Lage sein, je nachdem wie die Entscheidung ausfällt, für die Verwendung der jeweiligen Technologie dann die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist teilweise sehr einfach. Teilweise erfordert es gewisse Setup mit technischer Expertise, das sehr spezifisch ist auf die Technologie angewandt, weil außerhalb von BPM-Projekten kommen die Technologien ja nicht zum Einsatz. Das heißt, wir wollen in der Lage sein, sozusagen hier das technische Setup für die Verwendung dieser speziellen BPM-Technologie mitzumachen, wenn es erforderlich ist.
Okay, und das heißt, die Engine, die ihr einsetzt, ist auch abhängig davon, was für eine Technologielandschaft dort denn zum Beispiel schon, also mit dort meine ich beim Prozessort, nenne ich es jetzt einfach mal, wo eben dieser Prozess stattfindet, beim entsprechenden Unternehmen, was da für Technologie schon im Einsatz ist.
Davon kann es auch abhängen.
Okay.
Das ist eine der Aspekte. Aber ein größerer Aspekt ist, wie stark die Engine vielleicht schon vorgefertigte Features mitbringen soll.
Okay.
Das würde man, also eine Engine, die viele Features mitbringt, die man sich vielleicht einfach nur zusammenklicken kann, wo man also gar nicht viel Programmierungsleistung erbringen muss. Das würde man dann eine sogenannte Low-Code-Plattform nennen. Und die erlaubt halt aber auch keine Eigenentwicklung oder nur mit erhöhtem Aufwand. Und das kann schon auch gut sein, es kann auf die Anforderungen von einem Kunden passen. Aber es kann halt auch eine Limitierung darstellen. Und da das dann in der Regel damit verbunden ist, dass man so eine Software dann kaufen muss und lizenzieren muss, muss so eine Entscheidung dann auch wirklich Hand und Fuß haben. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir einigermaßen wissen, welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Technologien so mit sich bringen, wie das aber ja eigentlich immer ist bei einer Technologieauswahl.
Ja, ja. Ja, lass uns nachher nochmal kurz in dieses No-Code-Thema reingehen. Mhm. Das heißt, der erste Schritt ist dann die Technologieauswahl. Wie geht es dann weiter? Also Technologieauswahl im Sinne von, welche Engine wird eingesetzt und warum soll die eingesetzt werden und was steckt da für eine Investition dahinter, etc. Mhm. Und dann kommt der nächste Schritt. Was ist der nächste Schritt?
Naja gut, dann hat man im Wesentlichen die Rahmenbedingungen geschaffen für sein BPM-Projekt. Man hat einen Prozess, der hoffentlich alle Anforderungen soweit enthält. Und dann kann man im Prinzip anfangen mit der Digitalisierung und kann man sein Projekt starten. In der Regel ist es dann ein klassisches, agiles Projekt im besten Fall, in der man dann versucht, diesen Prozess Sprint für Sprint, Story für Story zu erschließen. Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man sozusagen sich vortasten kann. Sag ich mal, also ich habe so einen Prozess mit 30 Schritten, dann kann ich sagen, na gut, ich schaffe vielleicht jeden Sprint irgendwie 6 oder so und dann bin ich nach 5 Sprints fertig. Oder ich kann sagen, ja, ich mache das anders. Ich mache im ersten Sprint gleich mal alle 30, aber ich mache erstmal ganz rudimentäre Oberflächen, wo ich eigentlich kaum was eingeben kann. Habe dann aber trotzdem schon mal so einen Durchstich irgendwie. Ja, und dann nähere ich mich dem Ganzen besser an, dann mache ich meine Oberflächen im nächsten Schritt schön und dann im übernächsten Schritt mache ich meine Automatisierungen, die ich erstmal schön außen vor gelassen habe und so weiter. Und dann habe ich letzten Endes ein agiles Softwareprojekt, wo verschiedene Leute mitmachen können, was gar nicht mehr so anders ist zu einem regulären Softwareprojekt, wie es viele Leute auch kennen. Ich habe Leute mit einem unterschiedlichen Skillset, Dreh- und Angelpunkt, aber vor allem auch Basis für die Kommunikation zum Auftraggeber, der fachlich genau Bescheid weiß, ist aber, und das ist der Unterschied, eben das Prozessmodell. Und das ist erstaunlich, wie gut das funktioniert, dieses Prozessmodell als gemeinsame Sprache zu etablieren zwischen Fachbereich und IT. Weil jeder, der mal in einem Softwareprojekt mitgearbeitet hat, der weiß, die Kommunikation zwischen Auftraggeber, Fachbereich und IT ist eine Stelle, an der es immer wieder haken kann, zum einen, die auch für Frustration sorgen kann. Deswegen macht man auch diese ganzen Refinement und blablabla. Und das kann auch immer wieder schiefgehen. Das kann tatsächlich auch dafür sorgen, dass Projekte scheitern. Und immer wieder reden die verschiedenen Partner aneinander vorbei. Das liegt daran, weil sie auch nicht die gleiche Sprache sprechen. Ja? Wir als ITler können uns lang unterhalten über Cloud und über Security und über Spring und weiß der Kuckuck. Und die Fachbereichleute können sich lange unterhalten über Finanzierungen und Absätze und Märkte und Financial Markets und pipapo. Und da können wir wieder nicht mitreden. Und da eine gemeinsame Kommunikationsbasis zu schaffen, damit haben wir echt gute Erfahrungen gemacht. Das funktioniert auch echt klasse.
Verstehe ich. Das heißt, einfach um es nochmal kurz Revue zu passieren und zu schauen, ob ich es auch richtig verstanden habe. Der zweite Schritt ist, im Prinzip, nach der Technologieauswahl folgt die Entwicklung. Und da hast du dann halt verschiedene Zweige, verschiedene Varianten, wie du vorgehen kannst. Du kannst sagen, du entwickelst jetzt erstmal die und die Schritte oder du machst erstmal die Benutzeroberflächen, erstmal nur rudimentär. Ne? Also wie halt bei einem Softwareprojekt, da entscheidet sich es dann wahrscheinlich je nachdem, was auch die Priorität erst oder je nachdem, wo die Priorität erstmal sein soll. Je nachdem gehst du eben vor, um dann eben so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen. Dann gibt es natürlich verschiedene Vorgehensweisen, das habe ich verstanden. Und dann ist es ja auch so, dass es sich gar nicht so großartig vom Softwareentwicklungsprojekt unterscheidet. Du hast dann, wenn du schon sagst, Benutzeroberflächen, du hast wahrscheinlich Frontend-Tätigkeiten, du hast wahrscheinlich Backend-Tätigkeiten. Also es muss irgendwas in eine Datenbank geschrieben werden, du brauchst irgendeine Logik, um die Daten zwischen Frontend und Backend, also so Datenbank, hin und her zu schieben, um zu verarbeiten. Das heißt, ähnlich wie ein klassisches Softwareentwicklungsprojekt dann, mit dem Unterschied, dass du eben dieses Geschäftsprozessmodell als Anforderung hast an dieses Projekt. Weil dort steht dann der Prozess drauf, den du eben dabei bist zu entwickeln. In seiner Einzelheit, mit den verschiedenen Personen, die da drauf was tun müssen, mit den verschiedenen Prozessschritten, die ablaufen, mit Bedingungen und so weiter und so fort.
Genau. Okay. So kann man es zusammenfassen, zumindest in einer Ausprägung. Es gibt ja immer noch ein paar Varianten von dem, aber diese Art von Projekten haben wir schon eine ganze Reihe gemacht und die funktionieren in der Regel auch ganz gut, sind dann in der Regel geeignet für die Digitalisierung eines Prozesses.
Mhm. Und dann, wenn ich jetzt nochmal den Punkt aufgreife, ich habe einen Prozess, den ich digitalisieren möchte. Was für Erfahrungen hast du denn dabei gemacht, wenn es darum geht, so einen Prozess mal zu identifizieren? Also ich stelle mir vor, ich bin ein Unternehmer oder ich bin Teil eines Unternehmens und habe einen Prozess, von dem ich mir denke, okay, ich möchte den digitalisieren. Dann hole ich zum Beispiel dich ins Haus und gebe dir den Auftrag. Dann machst du das vielleicht und dann sage ich zu dir, okay, jetzt möchte ich aber lieber, Ben, dass du auch vielleicht noch einen anderen Prozess digitalisierst. Kannst du mal schauen, was es für Prozesse gibt, die wir digitalisieren könnten? Was hast du denn diesbezüglich für Erfahrungen gemacht, also was die Identifikation von Prozessen angeht, die man digitalisieren kann?
Ja, in den meisten Fällen ist es tatsächlich schon eher so, dass die Kunden schon wissen ungefähr, was sie für Prozesse haben, die da digitalisiert werden sollen. Das ist ja dann auch meistens motiviert durch, haben wir vorhin drüber gesprochen, Compliance oder Effizienzgründe. Aber in der Regel, wenn es ein Unternehmen ist aus einer Branche, für die wir schon gearbeitet haben, dann ist es ja schon so, dass die immer ein Stück weit ähnliche Prozesse haben. Es gibt Prozesse, die findet man in jedem Unternehmen, wie zum Beispiel der Hiring-Prozess. Regelmäßige Marketingprozesse sind auch so ein typisches Thema. Onboarding-Prozesse, zumal von New Hires, aber auch von neuen Kunden, Anlage von Kundenaccounts und so weiter, alles, was damit reinspielt. Das ist im Prinzip nichts Neues und da würde ich dann vielleicht so ein bisschen mein Branchenwissen dann auch spielen lassen und sagen, ja, okay, habt ihr denn schon mal darüber nachgedacht? Wie wird denn das bei euch gemanagt? Könnte das vielleicht was sein, wo wir mal ein bisschen drauf gucken können, ob das nicht Gegenstand von einem Digitalisierungsprojekt sein könnte in Zukunft?
Okay, das heißt, da ist dann auch das Branchen-Know-how irgendwo wichtig, ne? Bei der Identifikation von Prozessen vielleicht.
kann einem helfen, aber wenn es wirklich so ist, sein sollte, dass, aber in der Situation war ich selber noch nicht, dass ich jetzt da reinkomme und soll einfach mal selber was rausfinden, ja gut, dann hilft wohl alles nichts, dann würde man mit der Hand am Arm mit jedem reden, auf gut Deutsch, der ein bisschen mehr weiß und würde mehr über das Unternehmen und wie es funktioniert erfahren. Und dann kann man da in den Prozess gehen, sage ich mal, was zu finden.
Okay, verstanden. Dann lass uns noch mal kurz reinschauen in die Technologieauswahl. Du hast vorhin schon genannt, es gibt dann verschiedene Engines, die man nutzen kann, ob man No-Code möchte, Pro-Code, also ob man was möchte, wo möglichst wenig gecodet werden muss oder etwas möchte, wo möglichst viel gecodet werden muss, jetzt einfach mal ganz einfach ausgedrückt.
Mhm.
Also erstmal die Frage, was bedeutet das überhaupt? Also was gibt es da für Möglichkeiten Richtung No-Code, Pro-Code? Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also ein Stück weit selbsterklärend sind die Begriffe sozusagen. Eine No-Code oder eine Low-Code-Plattform sind in der Regel Produkte, die man sich einkaufen kann, die schon eine ganz große Reihe von vorgefertigten Komponenten bieten, mit denen man zum Beispiel Oberflächen erstellen kann oder mit denen man bestimmte Teile der Automatisierung konfigurieren kann. Ganz klassische Automatisierungskomponente, die jeder Geschäftsprozess irgendwo braucht, ist so ein E-Mail-Versand. Ja, und dann haben sich halt bestimmte Leute gedacht, ja gut, dann brauche ich jetzt ja auch nicht anzubieten, hey, wenn du eine Mail verschicken kannst, dann kannst du jetzt was schreiben in Java oder C oder sonst was, um eine Mail zu verschicken, sondern dann baue ich das schon mal und du musst nur Mail den Empfänger und den Inhalt angeben und dann kannst du da aus dem Prozessmodell raus sozusagen schon eine Mail verschicken und musst keine Zeile Code dafür schreiben. Ja. Und das ist im Prinzip also eine Abstrahierungsschicht, die schon eingebaut ist, und die sich die entsprechenden Unternehmen natürlich ein bisschen was kosten lassen, die aber auch einen Vorteil haben kann. Ja. Und je nachdem, was entsprechend in so einer Low-Code-Lösung schon angeboten wird, kann das auch einen Mehrwert haben. Wenn ich zum Beispiel im Vorfeld schon weiß, bei den Prozessen wird es eigentlich kaum Automatisierung geben. Das geht einfach nicht da. Und das will der Kunde auch gar nicht. Sondern das soll einfach nur Oberfläche zu Oberfläche gehen und dann soll es noch an eine bestimmte Person geben, so ein Click-and-Flow-Workflow im Prinzip. Naja, dann brauche ich vielleicht auch keine Engine, keine Lösung am Ende, wo ich mir krasse Angular-Frontends draufbauen kann. Die muss ja auch wer bauen, das kostet ja alles Geld. Sondern dann ist es vielleicht kostengünstiger, effizienter, wenn ich sozusagen das alles in meiner Low-Code-Anwendung zusammenklicken darf. Hat auch den Vorteil, die Person, die das dann am Ende zusammenklickt, die muss vielleicht auch nicht so einen riesen technischen Hintergrund haben. Und dann ist am Ende, kann man das vielleicht auch noch leichter selber verwalten. Das hat schon seinen Mehrwert auch. Natürlich, die Kehrseite der Medaille am Ende ist, so eine Software hat man sich dann ins Haus geholt und das ist dann so. Ne? Und wenn alles fest verdrahtet ist, seine ganzen Definitionen, seine ganzen Oberflächen und seine Prozessmodelle, dann kommt man auch nur schwer aus der Nummer wieder raus. Das hat auch schon das ein oder andere Unternehmen am Ende bereut. Deswegen propagieren wir meistens eher eine Pro-Code-Lösung, wo, darf ich eigentlich sagen, so auch Produktnamen oder so, das ist das nicht so gern gesehen.
Kannst du ruhig machen.
Ja, Pro-Code-Lösung, die wir tendenziell am coolsten finden, meistens ist die Pro-Code-Plattform Camunda, die von der entsprechenden Camunda Services GmbH vertrieben wird. Und die erlaubt es eben, die Engine letzten Endes sich irgendwo hinzustellen oder als Komponente seiner Software am Ende zu betrachten und die aber auch als losgelöste Blackbox einzusetzen, die in Anführungszeichen nur die Prozesssteuerung und Prozessschrittadministration letzten Endes durchführt. Und alle anderen Implementierungsdetails verbleiben in der Domäne oder in der Hand des Digitalisierungsprojekts. Mehr Freiheit, mehr Kontrolle und ich kann, wenn mir Camunda am Ende dann doch zu teuer wird oder so, kann ich es vielleicht auch austauschen, wenn ich meine Schnittstellen entsprechend gekapselt habe. Ja. Also die Freiheit bleibt dann und man kann eben auch Sachen machen, die die Low-Code-Plattform vielleicht halt einfach nicht macht, nicht einfach nicht anbietet.
Man hat wahrscheinlich mehr Aufwand, oder?
Richtig. Man muss halt dann aber auch wirklich alles selber machen. Tendenziell, und das kann dann auch schon ein bisschen ausarten, vielleicht, wenn man es wirklich möchte, angenommen, der Prozess hat 100 Oberflächen, also 100 Benutzer-Tasks, dann könnte es sein, dass ich dann am Ende dastehe und 100 Angular Pages schreiben muss und vielleicht im schlimmsten Fall sogar 100 kleine Schnittstellen dafür zu irgendeinem Backend, was irgendein Datenmodell dann mit verwaltet. Da kommt man dann an einen Punkt, wo man dann vielleicht nochmal eine effizientere Lösung sich überlegen muss, auch im Zusammenhang mit dem Einsatz von der Engine. Aber trotzdem habe ich volle Kontrolle. Und wenn ich ein System ansprechen will, was eine ganz komplexe und ganz merkwürdige Schnittstelle hat, dann kann ich das trotzdem machen.
Okay, das heißt, ich habe im Prinzip diese zwei, ich nenne es jetzt einfach mal Pole. Einmal No-Code, Low-Code. Also ich klick mir das so ein bisschen zusammen, was ich haben möchte, weil es schon viele vordefinierte Bausteine gibt für die Prozessdigitalisierung innerhalb meiner Engine, innerhalb meines Produktes. Muss ich mir natürlich kaufen und am anderen Ende hat es eine Pro-Code-Lösung. Das heißt, ich habe zwar die Engine, die mir schon hilft, quasi die Grund, also das Fundament für die Zwischenschritte wahrscheinlich zu legen und die Interaktion zwischen den Schritten. Aber was dann genau da passiert, muss ich dann eben selbst schreiben. Ne? Also genau. Irgendwelche Oberflächen, irgendwelche Interaktionen, irgendwelche, dass eine E-Mail rausgesendet wird, ja. Vielleicht. Ne, hattest du ja als Beispiel erwähnt, muss ich dann eben selbst umsetzen.
Richtig. Und da vielleicht noch als kleine Ergänzung, was in der Praxis oft gemacht wird und was auch ganz cool funktioniert eigentlich, ist, dass sich Unternehmen tatsächlich, und das haben wir auch gemacht, aus einer Pro-Code-Lösung sich selber dann wieder eine Low-Code-Lösung bauen lassen. Also dass sie dann den Pro-Code-Aspekt kapseln mit ihrer eigenen Low-Code-Kapsel sozusagen, die es dann wiederum erlaubt, die Vorteile von diesem Low-Code-Ansatz mitzunehmen. Ich habe schon vorgefertigte Komponenten. Ich muss nicht jedes Mal den Mailversand neu schreiben, sondern der wurde einmal gemacht und das ist wieder so ein Baustein, den ich dann ansprechen kann. Aber ich habe jetzt halt volle Kontrolle über diese Low-Code-Lösung und ich kann neue Bausteine einbinden. Und wenn am Ende sozusagen mir irgendein Teil davon nicht mehr passt, dann kann ich den auch austauschen, weil es gehört alles mir, meinem Unternehmen oder dem Kundenunternehmen entsprechend.
Okay, aber ich hatte halt die Flexibilität, mir meine eigenen Bausteine zu bauen, ne?
Genau.
Okay. Und wenn du jetzt an deine Projekte denkst und an diese zwei Möglichkeiten, also No-Code, Low-Code versus Pro-Code, was ist denn jetzt im Zusammenhang mit der Digitalisierung da ein beliebter Weg der Auswahl? Also wenn ich jetzt dran denke, ich möchte ja wahrscheinlich nicht nur einen Prozess digitalisieren, sondern ich möchte ja wahrscheinlich die Möglichkeit haben, verschiedene Prozesse zu digitalisieren. Was ist denn deiner Erfahrung nach dann ein möglicher Weg oder vielleicht sind es ja auch Gedanken, die man sich machen muss in Bezug auf diese Auswahl der Technologie?
Ja. Also es hängt tatsächlich sehr stark davon ab, was genau ein Unternehmen vorhat. Und da ist es gut, wenn es einigermaßen früh schon eine Vorstellung davon hat, wo die Reise hingehen soll. Wir hatten Unternehmen, die hatten von Anfang an gesagt, sie wissen ganz genau, sie haben hier einen Prozess, der ist geschäftskritisch für sie. Da gibt es sehr viel Einsparungspotenzial. Sie wollen diesen Prozess digitalisieren und sie wollen auch gleich eine richtig gute, effiziente Anwendung drumherum bauen. Den wollen sie haben, genau so, wie er am besten funktioniert. Und dann ist aber auch eigentlich das Thema Geschäftsprozessdigitalisierung wieder gegessen. Und in dem Fall ist es einigermaßen klar, da macht so eine Low-Code-Lösung überhaupt keinen Sinn. Das ist eine hochindividuelle Software, die wir da bauen. Das BPMN-Modell hilft uns vor allem, die sehr komplexe Anforderungen zu begreifen und zu dokumentieren und dann am Ende als Teil der Software zu haben, in die man auch reinschauen kann, Teil der Living Doc auch zu sein, dass man also nicht alles im Code versteckt ist auf gut Deutsch. Und das hat dann schon einen großen Mehrwert und dann ist es aber am Ende fertig und dann ist es ein Monolith oder meinetwegen vielleicht auch so ein Halbmonolith und Ende. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, ja, wir starten jetzt vielleicht mal ein Pilotprojekt, aber eigentlich wollen wir ganz, ganz viele Prozesse digitalisieren. Wir wollen richtig in die Breite gehen. Das werden Dutzende, Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Prozessen. Und spätestens dann ist es wirklich wichtig, sich klarzumachen, wenn ich Tausende von Prozessen digitalisiere, dann ist es nicht sinnvoll, für jede einzelne Oberfläche in jedem dieser tausenden Prozesse wieder den Frontend-Entwickler rauszuholen. Das lohnt sich dann irgendwann nicht mehr. Und dann spätestens ist das wirklich eine Überlegung, wie kann ich denn in irgendeiner Form das Ganze vereinfachen durch wiederverwendbare Komponenten, durch eine vereinfachte Oberflächenerstellung, durch meine eigene Low-Code-Lösung oder durch eine vorgefertigte Low-Code-Lösung. Und manchmal ist es dann so, dass es den richtig perfekten Fit nicht gibt. Dann muss man vielleicht irgendwo ein Eingeständnis machen. Aber das kann dann auch wieder den Vorteil haben, das kann dann auch okay sein, dass ein Unternehmen sagt, okay, wir kriegen jetzt das und das Feature nicht, dafür sparen wir uns 1 Million im Jahr oder so. Das kann sich ja dann auch wieder lohnen. Also da gibt's, das muss man wirklich gut berücksichtigen. Und gerade, wo wir gerade im Einsatz sind, haben wir erstmal mit der Digitalisierung einzelner Prozesse gestartet und jetzt sind die auf den Geschmack gekommen. Und jetzt will man aber sehr, sehr viel digitalisieren. Und dann bauen wir dafür Lösungen, wie das dann auch noch ein bisschen schneller geht. Pro-Code hin, Pro-Code her.
Okay. Das heißt, im Endeffekt muss ich mir Gedanken machen, wo die Reise hingehen soll. Möchte ich einen Prozess digitalisieren? Möchte ich viele digitalisieren? Und dann muss ich eben darauf basierend die Entscheidung treffen, No-Code, Low-Code versus Pro-Code. Wenn ich viele digitalisieren möchte, dann ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, No-Code oder Low-Code zu nehmen, weil ich dann halt potenziell weniger Aufwand habe, neue Prozesse zu digitalisieren. Mhm. Versus wenn ich halt sehr spezielle, größere, vielleicht auch einen Prozess digitalisieren möchte oder hauptsächlich einen möchte oder wenige, die sehr individuell sind, dann macht es wahrscheinlich Sinn, Pro-Code zu nutzen.
Richtig, wobei die einschlägigen Pro-Code-Lösungen, also gerade Camunda, wir sind ja auch Camunda-Partner, auch in die Richtung gehen, wo sie sagen, ja, wir sind eine Pro-Code-Plattform, wir bieten aber auch Aspekte an, die in diese Low-Code-Richtung gehen, einen eigenen Oberflächeneditor, der speziell zugeschnitten ist auf die Verwendung in Zusammenhang mit Aufgaben, die eben aus der Engine kommen und aber für nichts anderes verwendet werden können. Oder Komponenten, die mit der Engine gekoppelt werden können und wenn sie einmal entwickelt worden sind, aus verschiedenen Kontexten aufrufbar sind. Also so eine Infrastruktur für die Wiederverwendung, die dann sozusagen schon mitkommt und die es dann Unternehmen hilft, eben ein bisschen in die Richtung zu gehen, ihre eigene Low-Code-Umgebung aufzubauen.
Würdest du sagen, dass diese Auswahl oder diese Entscheidung des Tools einen sehr großen Aspekt ausmacht von so einem Projekt? Oder anders formuliert, ob das ein sehr wichtiger Aspekt ist und entscheidet, wie erfolgreich die Digitalisierung nachher ist von so einem Prozess oder nicht?
Das ist definitiv eine wichtige Entscheidung und es ist in der Regel eine Entscheidung, die sich aber nicht unbedingt schon im Laufe des Projektes immer abzeichnet, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Natürlich, wenn ich mich für irgendwas entscheide, irgendeine Technologie und dann nach der Hälfte der Zeit merke ich, oh Mann, verdammt, ich kann die Hälfte von dem, was ich machen möchte, gar nicht abbilden, dann ist blöd, ist ja klar. Vielleicht kann ich dann noch umswitchen, kann schon manchmal sein, weil theoretisch ist BPMN plattformunabhängig und so weiter. Das wird ja vielleicht gehen. Aber manchmal rächt sich das vor allem dann Jahre danach, weil das halt einfach so ist. Die Unternehmen, wenn man sich die Plattform oder die Software im Haus hat und sie einmal drin ist, dann wird man sie ja auch nimmer leicht wieder los. Und das wissen wir als Consultants. Da gibt es die verschiedensten Anbieter, die eine Infrastruktur aufgebaut haben, aus der ihre Kunden nie wieder rauskommen. Und wenn dann die Preise irgendwann dann steigen und steigen, dann ist halt potenziell problematisch. Und das ist vor allem was, wo es für uns wichtig ist, immer einen Überblick zu haben, nicht nur, was ist heute sozusagen der Status quo von irgendeiner Technologie, sondern können wir vielleicht auch sogar identifizieren, wo sehen wir denn die Technologie in 5 Jahren? Und ist das in 5 Jahren immer noch das Produkt, von dem wir heute gesagt haben, ja, das ist ein gutes Produkt, ist es dann in 5 Jahren immer noch ein gutes Produkt?
Okay.
Gar nicht so leicht.
Nee, aber, gar nicht so leicht.
Aber das ist auch so eine Spekulation oder das ist zumindest so ein Aspekt, den man schon auch hinbekommen kann.
Okay, und wie ist es deiner Erfahrung nach? Werden da viele Fehler gemacht, potenziell, gerade bei der Auswahl?
Tatsächlich ist es so, dass wir vor allem zuraten zu den Technologien, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Weil auch wenn das vielleicht wirkt wie eine gewisse Nische in der Softwareentwicklung, ist das Prozessmanagement und die Prozessdigitalisierung tatsächlich etwas, wo es Plattformen gibt, die sehr weit verbreitet sind und die riesig sind und auf der Millionen von Prozessen laufen und die entsprechenden Hersteller machen sehr viel Geld damit. Das bedeutet, es gibt auch sehr viele Anbieter, die wir nicht empfehlen würden. Ich kann gerne mal auf die, es gibt so eine Software-Shitlist, ich sage das jetzt einfach mal so, wenn man die googelt, findet man die auch. Ganz oben findet man eine Software, die genau das macht. Die ist auch für die Prozessdigitalisierung vorgesehen. Das ist so eine Click-and-Flow-Lösung. Ich nenne sie jetzt nicht beim Namen. Darf sich trotzdem jeder mal anschauen. Und da wird gerne geflucht. Das war bestimmt vor 20 Jahren noch mal einigermaßen gut, aber die ist schlecht gealtert, sage ich mal. Und da kann man tatsächlich dann also als Unternehmen mit einem Digitalisierungsvorhaben ein bisschen in die Falle tappen und dementsprechend raten wir dann gerne zu denen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben und in die wir auch ein bisschen Vertrauen haben und von denen wir auch wirklich ausgehen davon, dass die ihren Anspruch auch halten und dann auch nachhaltig in 10 Jahren sich nicht als einen Fehler rausstellen.
Okay, verstanden. Und vielleicht zum Abschluss noch, was mich noch brennend interessiert, an deiner Erfahrung als Berater in dem Bereich. Gibt es denn irgendein Projekt, das dir besonders im Kopf geblieben ist, wo du sagst, da hast du super viel gelernt und da kannst du vielleicht die ein oder anderen Tipps und Tricks noch weitergeben?
Ja, gibt es schon. Also ich hatte eine ganze Reihe von so ein Prozess-Digitalisierungsprojekten, wie ich sie vorhin kurz angesprochen habe, wo wir am Ende letzten Endes einen Monolith gebaut haben, eine große Fachanwendung, das hat auch alles wunderbar funktioniert und das war auch alles gut und es war cool. Aber am meisten gelernt für mich habe ich jetzt in einem sehr, sehr jungen und noch aktuell laufenden Projekt, bei dem wir, ich habe es vorhin kurz angeteasert, unsere beliebte Camunda Pro-Code-Lösung kapseln und unsere eigene Low-Code-Lösung aufbauen. Und das ist dann tatsächlich am Ende so, diese Kapsel ist relativ groß und relativ funktional und also enthält sehr viele funktionelle Aspekte. Es sind auch eine ganze Reihe Lines of Code, sage ich mal. Die erlaubt es dann aber tatsächlich nochmal einen Schritt weiter zu gehen, indem ich sage, hey, mein gesamtes Prozessartefakt, alles, was dazugehört, alle meine Oberflächen, meine ganze Konfiguration, meine Darstellung in meinem Frontend am Ende, also so eine Kachel vielleicht, meine ganze Berechtigungskonfiguration und vielleicht noch so ein paar Sonderlocken wie Vier-Augen-Prinzip zwischen 2 Tasks und solche Späße, das wird alles in keiner Zeile Code mehr konfiguriert, sondern das ist alles ein Konfigurationsartefakt-Paket im Prinzip, welches als wichtigstes Artefakt das Prozessmodell enthält, aber welches sich noch erweitert durch ein paar mehr Sachen, Oberflächendefinitionen und das, was ich gerade aufgeführt habe. Und das kann man dann alles entwickeln, auch mit dem Tool, auf dem es am Ende laufen soll. Und dann kann man das kann man seine Deployment-Pipeline damit befüttern. Und das war es dann auch schon, dann läuft der Prozess am Ende. Und man hat also dann am Ende gar keine Softwareentwicklung mehr, ganz viele vorgefertigte, wiederverwendbare Komponenten, richtig schnelle Digitalisierung, mit der man auch in die Breite gehen kann, richtig kostengünstige Digitalisierung und trotzdem noch volle Kontrolle über das Ganze. Ja, und wenn dann irgendwann mal was dazukommt, wenn mal was nicht funktioniert, dann muss man es halt umbauen, muss man es anpassen. Aber damit kann man dann wirklich in Windeseile auch ein echt imposantes Ergebnis am Ende hinstellen und kriegt in einer Woche dann einen Prozess neu digitalisiert und getestet und released und alles. Und das ist ein Tempo, gerade in dem Umfeld schon ziemlich nah an Lichtgeschwindigkeit kommt.
Cool.
Ja, dass man sowas auch machen kann, das ist ziemlich, fanden wir ziemlich cool. Wir nehmen das auf jeden Fall mit, dass es so auch gehen kann, weil Softwareprojekte können auch manchmal teuer und am Ende ein bisschen ärgerlich sein.
Ja, klar.
Wenn man sowas hinbekommt. Wir finden es cool.
Das heißt aber, es wäre wahrscheinlich nicht so von Erfolg gekürt, wenn ihr das Gleiche mit einer Low-Code-No-Code-Anwendung gemacht hättet, weil diese Bausteine, die ihr jetzt entwickelt, deutlich besser auf die Prozesslandschaft bei dem Unternehmen, wo ihr das macht, mappen sozusagen.
Ganz genau so ist es. Fairerweise muss man sagen, wir mussten es natürlich entwickeln, das war auch nicht umsonst. Und es muss auch maintained werden und es muss auch betrieben werden. Ist ja klar, das heißt, es sind auf der Ebene Kosten. Aber ganz genau, das ist es zugeschnitten auf die Bedürfnisse von dem Unternehmen, für das wir arbeiten. Nicht nur inhaltlich, sondern auch organisatorisch in puncto Governance und wie werden die IT-Projekte dort gestaltet. Und diesen Fit hinzubekommen, ich glaube, das ist ein Aspekt, den man nicht vergessen darf bei all der Technik, über die man gerne redet, dass es halt auch eine maßgeschneiderte Lösung sein soll, nicht nur für die technische Landschaft, sondern für die organisatorische Landschaft.
Okay, verstanden. Cool. Dann mit Blick auf die Zeit, Ben.
Ja.
Würde ich sagen, sind wir beim Abschluss. Nochmal vielen Dank, dass du ein zweites Mal dabei warst. Und nochmal an die Zuhörenden, wenn ihr allgemein erfahren möchtet, was BPM, also Business Process Management und die Geschäftsprozessdigitalisierung eigentlich ist, was das bedeutet und was auch da so ein bisschen noch dahinter steckt, dann hört auch gerne nochmal in die erste Folge rein. Und ansonsten geht auch jederzeit gerne auf den Ben zu. Die Kontaktinformationen gibt es auch in den Shownotes. Und dann bedanke ich mich bei allen Zuhörenden und auch nochmal bei dir, Ben.
Und sehr gerne. Hat wieder mega Spaß gemacht.
Freut mich. Und sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.